Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Mit dem Wochenspruch aus Römer 8 darf ich euch alle ganz herzlich heute zum Gottesdienst am ersten Sonntag nach Epiphanias begrüßen. Ein besonderer Gruß natürlich wie immer an Frau Lommel, unsere Organistin, und ganz besonders an Herrn Günter Weber, der heute mit uns Gottesdienst feiert. Günter, schön, dass du da bist. Günter Weber aus Burg. Danke. Abzukündigen habe ich Folgendes. Erstmal eine ganz herzliche Einladung in dieser Woche zu allen Gebetstreffen im Rahmen der Allianz Gebetswoche. Die einzelnen Termine können dem Gemeindebrief und dem Wochenblatt der politischen Gemeinde entnommen werden. Da könnt ihr das also nochmal nachlesen, wann, was, wo stattfindet. Dadurch findet natürlich kein Chor statt und kein Gebetskreis morgen. Also einfach ins Blättchen gucken, da stehen die Termine der Allianz Gebetswoche drin. Konfirmandenunterricht ist allerdings, und zwar Dienstag um 16 Uhr. Um 9 Uhr, Freitag den 13. um 9 Uhr, Bibelwalking, Treffpunkt Hofgut Neustadt in Breitscheid. Nächsten Sonntag, zum Abschluss der Allianz Gebetswoche, findet dann bei uns hier in Medenbach um 11 Uhr ein Familiengottesdienst in der Freien Gemeinde statt. Also heute in einer Woche, 11 Uhr, Freie Gemeinde, zum Abschluss der Allianz Gebetswoche ein Familiengottesdienst. Ganz herzliche Einladung dazu. Die Kollekte vom vergangenen Gottesdienst betrug 18 Euro und war für die eigene Gemeinde bestimmt. Allen Gebern ganz herzlichen Dank dafür. Die heutige Kollekte ist für die Diakonie in Deutschland bestimmt. Das bedeutet, Schutz von Klima und Umwelt erfordert ein wirksames Handeln. Der digitale Wandel verändert das Zusammenleben. Die Corona-Pandemie ist mit enormen Belastungen verbunden. Die Bewältigung dieser Herausforderungen darf nicht zulasten der Schwächsten in unserer Gesellschaft gehen. Sie sollten nicht ausgegrenzt werden. Mit dieser Kollekte fördern wir konkrete Projekte der Diakonie in diesen Bereichen. Soweit meine Abkündigungen. Jetzt singen wir jetzt das erste Lied.
Thank you. gestattet, dass ich heute im Sitzen hier vorne bin. Ich habe noch so ein paar Probleme mit dem Stehen im Augenblick. Aber wir stehen am Anfang eines neuen Jahres und verbinden mit diesem neuen Zeitabschnitt immer wieder große Hoffnungen. Trotz einer Welt, die in Kriegen, Unruhen und in Krankheiten verstrickt ist. Wir rufen zu Gott und bitten um seine Kraft und Hilfe, um Heilung und um Leben und hoffen auf Frieden und auf Freiheit. Woher kommt uns Hilfe? Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der in großer Treue zu seinem Wort steht und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Darum feiern wir jetzt Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der heutige Sonntagspsalm 89 steht nicht in unseren Gesangbüchern, deswegen lese ich uns einige Texte aus diesem Psalm. Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkündigen mit meinem Munde für und für. Denn ich sage, auf ewig steht die Gnade fest, du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten, ich habe David, meinem Knecht, geschworen, ich will deinem Geschlecht festen Grund geben, auf ewig, und deinen Thron bauen für und für. Und die Himmel werden, Herr, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Denn wer in den Wolken könnte dem Herrn gleichen und dem Herrn gleich sein unter dem Himmel? Himmel und Erde sind dein. Du hast gegründet den Erdkreis und was darin ist. Nord und Süd hast du geschaffen, Tabor und Hermon jauchzen über deinen Namen. Du hast einen gewaltigen Arm, stark ist deine Hand und hoch ist deine Rechte. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Stütze, Gnade und Treue treten vor dein Angesicht. Wohl dem Volk, das jauchzen kann. Herr, sie werden im Licht deines Angesichts wandeln. Sie werden über deinen Namen täglich fröhlich sein und in deiner Gerechtigkeit herrlich sein. Kommt und lasst uns den Herrn anbeten. Lieber Vater im Himmel, allzu oft begnügen wir uns mit Mittelmäßigkeit. Unserem Leben, unseren Gottesdiensten fehlt die Leuchtkraft, die du in die Welt gebracht hast. Wir wollen Freude verbreiten, aber wir wirken freudlos. Wir wollen Frieden verbreiten und sind doch unruhig in uns selbst. Deshalb bitten wir dich, Herr, lass dein Licht leuchten, in unserer Welt und in unserem Leben. Belebe uns mit deiner Liebe und mit himmlischer Freude. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich.
Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich über uns.
Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch seine Gnade gerecht werden und Erben seien nach der Hoffnung auf das ewige Leben. Lob singt Gott und erhebt seinen heiligen Namen.
Und auf Erden
der Herr sei mit euch. Du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Du bist der Wert, der wirklich zählt. Alles bist du mir, Herr. Falle ich hin, stehst du mir bei. Stillst meinen Durst und sprichst mich frei. Alles bist du mir, Herr. Jesus, Gottes Lamm. Ehre deinem Namen, Jesus, Gottes Lamm, Ehre sei dir, Herr. So beten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören die Schriftlesung.
Ich lese aus Jesaja 42, die Verse 1 bis 9. Der Herr spricht: Seht, hier ist mein Diener, zu dem ich stehe. Ihn habe ich auserwählt und ich freue mich über ihn. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird den Völkern mein Recht verkünden. Aber er schreit es nicht heraus, er ruft nicht laut und lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den klimmenden Docht nicht auslöschen. Unbeirrbar setzt er sich für das Recht ein. Er wird nicht müde, nie verliert er den Mut, bis er auf der ganzen Erde für Gerechtigkeit gesorgt hat. Selbst die Bewohner der Inseln und der fernen Küsten warten auf seine Weisung. Gott, der Herr, hat den Himmel geschaffen und ihn wie ein Zeltdach ausgespannt. Die Erde in ihrer ganzen Weite hat er gebildet, die Pflanzen ließ er hervorsprießen und den Menschen hat er Leben und Atem gegeben. Und nun sagt er zu seinem Diener: Ich, der Herr, habe dich berufen, meine gerechten Pläne auszuführen. Ich fasse dich an der Hand und helfe dir, ich beschütze dich. Durch dich schließe ich einen Bund mit den Menschen, ja, für alle Völker mache ich dich zu einem Licht, das ihnen den Weg zu mir zeigt. Den Blinden sollst du das Augenlicht geben und die Gefangenen aus ihren Zellen holen. Alle, die in Finsternis sitzen, sollst du aus ihrer Gefangenschaft befreien. Ich heiße Herr und ich bin es auch. Die Ehre, die mir zusteht, lasse ich mir nicht rauben. Ich dulde nicht, dass Götterfiguren für meine Taten gerühmt werden. Ihr könnt sehen, dass meine Vorhersagen eingetroffen sind. Und nun kündige ich etwas Neues an. Ich sage euch, was geschehen wird, ehe man das Geringste davon erkennt. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Der Einheit der Christenheit dieser Erde, lasst uns miteinander unseren Glauben miteinander bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Leben.
Lebenden und die Toten. Glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wir singen Lied 396, die Verse 1 bis 3 und 6, Jesu, meine Freude. Voraussetzungslose Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die folgenreiche Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigtabschnitt steht im Johannesevangelium, Kapitel 1, die Verse 29 bis 34. Am nächsten Tag sieht Johannes, gemeint ist der Täufer, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich, und ich erkannte ihn nicht. Aber damit er in Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich erkannte ihn nicht. Aber der mich sandte, zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf wen du siehst herabfahren den Geist und auf ihm bleiben, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge es: Dieser ist Gottes Sohn. Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, er war schon eine eigenwillige Gestalt, ja? Er war ein großer und ein bedeutender Prediger. Seine Worte hatten Wirkung, sie drangen tief ein in die Ohren und in die Herzen seiner Zuhörer. Heute würde er riesige Säle füllen, aber damals predigte er weit draußen, außerhalb der Städte, in der Wüste, an einem kleinen Fluss, nicht mal halb so groß wie die Dill. Sein Name war Johannes und er war wirklich ein wortgewaltiger Prediger. Und doch nennen wir ihn nicht Johannes den Prediger, sondern Johannes den Täufer. Schon vor seiner Geburt als Sohn eines Priesters hatten bemerkenswerte Engelerscheinungen davon gesprochen, dass er einmal eine ganz besondere Rolle spielen würde. Er sollte der letzte prophetische Zeuge für den Messias Israels werden. Und nun ist Johannes erwachsen und er ist dabei, diesen Auftrag zu erfüllen. Wie ein Lauffeuer ging die Nachricht von ihm durch das Land. Und bald war überall bekannt und Tausende kamen zu ihm an den Jordan in die Wüste, um ihm zuzuhören. Sie alle warteten genauso wie er auf den Erlöser, auf den Retter und den Heiland des Volkes Gottes. Den kündete er als der letzte Sprecher des alten Gottesbundes an. Doch was Johannes über diesen Erlöser sagte, das war keine leichte Kost. Der nach mir kommt, der wird die Tenne fegen. Er wird die Scheune ausräumen. Mit eisernem Besen wird er einherfahren zum großen Saubermachen. Er hält die Wurfschaufel in seiner Hand. Er wird die Spreu vom Weizen trennen. Mit der Axt wird er kommen und einen Kahlschlag machen. Es ist schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Und nun soll keiner denken, dass er aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Volk Gottes von diesem Strafgericht ausgenommen ist. Gott schlägt die Sünde der Welt, darum tut Buße. Solche Art von Predigten hören wir heute nicht mehr gerne. Und doch, diese Predigt im Jordantal, 200 Meter unter dem Meeresspiegel, eine halbe Tagesetappe von Jericho entfernt, die überführt die Menschen. Sie bekennen ihre Sünden. Sie räumen auf in ihrem Leben und sie sind bereit, umzukehren. Sie steigen zusammen mit Johannes in den Jordan, um sich taufen zu lassen. Sie möchten gereinigt, abgewaschen werden, wenn der Messias kommt. Sie möchten diesen Messias vorbereitet empfangen. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? So haben wir noch vor ein paar Wochen im Advent gesungen. Johannes predigt und Johannes tauft. Und Gott offenbart ihm, dass der Messias bereits unter ihnen ist. Ob Johannes dabei an Jesus gedacht hat, davon wird uns nichts in den Evangelien gesagt. Das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Aber so viel erfährt Johannes von Gott. Einer der Menschen, der zu dir zur Taufe kommen wird, der ist der erwartete Messias. Und du, Johannes, wirst ihn daran erkennen, dass der Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel auf ihn herabkommt und auf ihm bleibt. Es kommen viele zu Johannes und lassen sich taufen. Und auch Jesus ist unter ihnen. Johannes kennt ihn ja. Er ist mit ihm verwandt. Vielleicht haben sie im Kreis dieser Verwandten den 75. Geburtstag von Mama Elisabeth zusammen gefeiert. Oder gemeinsam bei der Silberhochzeit von Josef und Maria zusammen am Kaffeetisch gesessen. Aber auch das ist unwichtig. Johannes kennt seinen Verwandten Jesus, aber Johannes weiß nicht, dass dieser der verheißene Messias ist. Erst als Jesus die Taufe empfangen hat, sieht Johannes, wie der Geist Gottes gleich einer Taube herunterkommt auf Jesus. Genauso, wie Gott es ihm vorher gesagt hatte. Und nun wird Johannes zum Augenzeugen. Der Messias ist unter uns. Der Erwartete ist gekommen. Der Erlöser Israels lebt jetzt und hier. Und es ist Jesus. Im Folgenden drei Punkte. Das erste Gottes Lamm, der zweite meine Schuld, der dritte Jesus bezeugen. Gottes Lamm. Es geschieht ein zweites. Johannes sieht ein Lamm vor sich. Kein gewöhnliches junges Schaf, denn auf diesem Lamm lastet die gesamte Gottlosigkeit, die Sünde der ganzen Welt. Wie das geschieht, wie er das sieht, das bleibt im Dunkel. Aber Johannes sieht dieses Bild, das in der Person von Jesus Christus Gestalt gewinnt. Er erkennt die bisher unvorstellbare Offenbarung, Jesus ist der Messias. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt trägt und wegschleppt. Was er in diesem Moment erkannt hat, das ruft er den Menschen zu, die zu ihm gekommen sind. Siehe, das ist Gottes Lamm. Sicher überstürzen sich nun die Gedanken in Johannes, Lamm Gottes. Vielleicht denkt er an einen bekannten Jesaja-Text. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf alle unsere Sünde auf ihn. Und als er gemartert ward, geplagt ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zum Schlachter geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Vielleicht folgert Johannes, dann ist dieser Messias ja auch dieser Gottesknecht, von dem Jesaja spricht, von dem geweissagt wird, dass er leiden muss, dass er gefoltert werden wird und dass er getötet wird. Nur das passt doch alles gar nicht zusammen mit den Erwartungen der Zeit, mit dem Bild eines Messias als einem starken und einem gewaltigen Erlöser. Den Messias hatte man sich doch seit langem als eine mächtige, politisch wirksame Gestalt vorgestellt. Das Bild eines Löwen hätte viel besser zum Messias gepasst. Und in den Schriften der Väter war ja auch die Rede vom Löwen in Juda. Aber ein Lamm, ein wehrloses, ein schwaches, ein versorgungsbedürftiges Tier, dieses Bild passte nicht zur Rolle des Messias. Er sollte die Welt richten. Er sollte doch Gerechtigkeit herstellen und dafür ist Kraft und Stärke nötig. Und nun soll er ein Lamm sein, ein Lamm, von dem gilt, der Herr warf alle unsere Schuld, alle unsere menschlichen Verfehlungen auf ihn. Was mag da in den Gedanken von Johannes alles vorgegangen sein? Vielleicht ist ihm dieses Passahlamm in den Sinn gekommen. Zum Passafest wurden ganze Herden von Lämmern nach Jerusalem getrieben, dort verkauft, um als Opferlämmer geschlachtet und geopfert zu werden. Und man erinnerte sich an die Nacht, in der Gott alles Erstgeborene in Ägypten geschlagen, getötet hatte. Die Israeliten wurden damals verschont. Der Engel des Todes ging vorbei an den Häusern, deren Türschwellen mit dem Blut des Passahlammes bestrichen worden waren. Sollte Jesus, der Messias, dieses Passahlamm nun sein? Dann würde ja sein Opfer vor dem Strafgericht Gottes bewahren. Dann würde er sein Volk aus der Gottesferne zurückholen und die Gottlosigkeit seit dem Sündenfall überwinden. Dann wäre er der endzeitliche Herrscher und hohe Priester, der durch die Kraft der Vergebung die Welt zum Sieg führen würde. Das waren ganz neue Gedanken. Sicher dachte Johannes auch an den großen Versöhnungstag, den Yom Kippur, an dem diese Worte tragen und wegtragen Geltung gewinnen. An diesem höchsten Feiertag in Israel, da wurde einem Widder die Hände auf den Kopf gedrückt und mit dieser Berührung legte ihm der hohe Priester alle Falschheit, alle Lebenslast, alle Schuld des ganzen Volkes und eines ganzen Jahres auf. Dafür sollte dieser Sündenbock sterben. Und durch dieses Opfertier sollte ganz Israel erlöst werden. Dieser Sündenbock wurde dann in die Wüste gejagt. Er wurde ein Raub für die Wildtiere. Ist der Messias etwa dieser Sündenbock, der alle Schuld und das Leiden der ganzen Welt trägt, versöhnt und bewältigt? Ist es möglich, dass da einer stellvertretend für alle anderen die Strafe auf sich nimmt und ihnen damit Gottes Liebe und Gottes Zuwendung schenkt? Sollte der Messias dieses Sündopfer für die Gerechtigkeit Gottes sein? Das zweite, meine Schuld. Was die Menschen damals tief bewegt haben mag, ist für viele von uns heute zur Selbstverständlichkeit geworden. Die einen denken, Sünde vergeben, das ist doch Gottes Job. Dafür ist Jesus doch da. Andere denken, für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. So schlimm bin ich doch gar nicht. Und Dritte fragen sich sicher, hätte Gott die Sünde der Welt nicht auf eine völlig andere Art vergeben können? Wofür brauche ich einen Heiland? Für die Heilung gibt es Hausärzte, Fachärzte und Fachkliniken. Trotz Kostenexplosion im Gesundheitswesen sind wir doch immer noch recht gut versorgt. Das mag für die Menschen vor 2000 Jahren wichtig gewesen sein. Es ist richtig, dass die Menschen damals noch etwas mehr wussten von Gottes Geschichte mit seinen Menschen. Es ist richtig, dass bei uns vieles in Vergessenheit geraten ist, was Grundlage und Basis für unseren Glauben ist. Wir müssen unser Gottesbild wieder in Ordnung bringen und es ausrichten am Alten und am Neuen Testament. Deshalb noch einmal ein kurzer Blick auf das Handeln Gottes. Für die Israeliten war es nicht selbstverständlich, dass Gott ihnen in einer grenzenlosen Liebe begegnete. Sie kannten ihn auch als den, der bei aller Schuld und Abwendung der Menschen nicht einfach 5 Grad sein ließ. Sie wussten etwas vom Gericht Gottes, bei dem Jerusalem zerstört und die Bevölkerung generationenlang verschleppt wurde. Trotzdem aber begegnete ihnen Gott immer wieder als der Barmherzige, der für sie sorgte, der sie bewahrte und der sie zurückholte in seine Lebensgemeinschaft. Ich war vor ein paar Jahren mit einer Reisegruppe in Israel. Wir haben den Yom Kippur, diesen großen Versöhnungstag, miterlebt. Da läuft in Israel nichts mehr. Kein Auto auf den Straßen, keine Menschen sind unterwegs. Lähmende Stille über dem ganzen Land. Man spürt förmlich ein banges Warten, ob Gott mit dem Anbruch eines neuen Tages noch einmal deutlich macht, dass er mit seiner Barmherzigkeit noch nicht am Ende ist. Und dass er noch einmal für ein weiteres Jahr zu seinem Volk steht. Für die Menschen zur Zeit Jesus war Gottes Barmherzigkeit nicht selbstverständlich. Schuld, Sünde musste gesühnt werden. Dieser Gedanke scheint uns in unserem Denken heute fast durchgängig zu fehlen. Ich weiß nicht, liebe Schwestern und Brüder, wie es Ihnen geht, wenn Sie dieses Wort Sünde hören. Für viele Menschen ist das zu einem Reizwort geworden. Damit es uns klar wird, mit Sünde sind hier nicht die mehr oder weniger großen Untaten oder Entgleisungen unseres Lebens gemeint. Hier geht es um die Loslösung und Abwendung von Gott. Es geht um den Unglauben. Menschen kehren Gott den Rücken zu. Sie verlassen ihn, sie verneinen ihn und sie gehen auf eigenen Wegen. Auf der anderen Seite steht dann Gott da und sieht seine Barmherzigkeit. Er will die Geschöpfe seiner Liebe nicht vernichten. Nur solche Barmherzigkeit Gottes, seine Gnade, die hat ihren Preis. Die gibt's nicht zum Nulltarif. Hier finden wir die Begründung für diese offensichtliche Schwachheit des Lammes Gottes, von der Johannes der Täufer spricht. Hier liegt das Geheimnis des Lebens und des Leidenswegs von Jesus Christus. Er zieht die Strafe auf sich und schafft und schenkt Versöhnung den schuldbeladenen Menschen aller Zeiten. Von nun an ist Gnade das Programm Gottes. Die Art und Weise, wie er dir und mir begegnet. Und wenn er uns nun ansieht, dann sieht er zuerst Jesus. Und der tritt für Liebe und Versöhnung ein. Alle diese Gedanken und diese Vorstellungen waren und die sind atemberaubend. Und die stellen das bisher Gedachte, stellen alle religiösen Vorstellungen auf den Kopf. Das ist das Einmalige an Jesus und an seinem Vater, unserem Gott. Ob Johannes das auch in dieser Klarheit gesehen hat? Der bisher unbekannte Jesus von Nazareth ist der erwartete Messias. Doch er wird nicht politisch herrschen und mächtig sein, sondern er muss leiden und sterben, und zwar als Opfer für die Abwendung der Menschen von Gott, für unsere Gottlosigkeit. Jesus ist nicht der politische Messias, der die Fremdherrschaft der Römer machtvoll und siegreich beendet. Sein Kommen in diese Welt, sein Leben und sein Tod ist Gottes Handeln, um uns in vergebender Liebe und Barmherzigkeit begegnen zu können. Der Preis der Gerechtigkeit für die Barmherzigkeit. Sein Opfertod bewahrt uns im Untergang des Todes und er wird zur umfassenden Erlösung für die ganze Welt. Kann Johannes der Täufer, können wir solches begreifen? Johannes kann uns nur diesen einen Hinweis geben. Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünden der Welt wegschleppt. Wie weit ich mich von Gott entfernt habe, das erkenne ich am Kreuz. Welche Tragweite unser menschliches Versagen hat, das erfasse ich nur, wenn ich den Gekreuzigten anschaue. Er ist auch für mich gestorben. Als er am Kreuz hing, da sah er mich, da sah er dich, da sah er jeden Menschen in dieser Welt. Im Licht des Leidens und Sterbens von Jesus wird die Gottlosigkeit unseres Lebens offensichtlich. Nur weil Jesus für mich gestorben ist, kann ich es überhaupt erst aushalten, mir meine Schuld einzugestehen. Nun muss ich sie nicht länger unter den Teppich kehren, nicht verdrängen, verharmlosen, leugnen oder entschuldigen. Ich darf sie dem hinlegen, der am Kreuz starb, und Vergebung empfangen, weil er lebt. Niemand braucht mir am harten Brot der Selbsterlösung zu knabbern und doch am Ende hungrig bleiben. Das geschah am Kreuz von Christus. Gott nimmt die Sünde dieser Welt blutig ernst. Er trägt sie zugleich, um sie von uns wegzunehmen. Gottes Gerechtigkeit findet Genugtuung in seiner Gnade und sie wird zum Lebenselement für dich und für mich. Das dritte, Jesus bezeugen. Johannes der Täufer hat alle Würde von sich gewiesen. Er hätte viel aus sich machen können. Er verzichtete auf vieles. Er wollte selber nicht groß herauskommen, sondern er wollte den Herrscherthron für den anderen, für den Größeren, für den Christus freihalten. Er wollte nur ein Rufer, eine Stimme in der Wüste sein. Tiefe Demut steckt in dieser Haltung, die Bereitschaft, sich selber zurückzunehmen. Das ist das Ja zur Nachfolge. Als er Jesus als Messias erkannte, da redete er von ihm und er wies auf ihn hin. Er bezeugte, was er begriffen hatte. Nun wollte er nicht mehr Prediger, sondern er wollte Augenzeuge sein. Und sein Zeugnis war kurz und klar. Er machte keine Umschweife, keine theologische Begründung, keine wissenschaftliche Beweisführung, keine festgelegte Dogmatik. Nein, nur persönliches Zeugnis. Das habe ich gesehen, das habe ich erlebt. Und davon rede ich, so Johannes der Täufer. Nicht er musste überzeugen und seinen Glauben rechtfertigen. Nicht er musste die Wahrheit der Gottesoffenbarung beweisen. Das war nun die Verantwortung und die Aufgabe des Messias Jesus Christus. Aber es ist eindrucksvoll, was dieses Zeugnis von Johannes damals schon bewirkte. Zunächst zeigt Johannes seinen Jüngern den Weg zu Jesus. Die gingen hin zu ihm, sahen ihn, staunten und blieben bei Jesus. Einer von den beiden Ersten war Andreas, der zu seinem Bruder Simon hinging. Und nun bezeugte Andreas seinem Bruder, dass Jesus, der Messias, das Heil der Welt ist. Die beiden wohnten in Kapernaum. Und es ist nicht anders vorstellbar, als dass sie auch in ihrer Nachbarschaft über das geredet haben, was sie erlebt hatten. Deswegen wusste Philippus aus der Nachbarstadt Bethsaida sicherlich von Jesus und folgte ihm, als der ihn einlud, folge mir nach. Philippus wiederum sagt es Nathanael weiter, dass sie den lange erwarteten, nun von Gott Gesandten gefunden hatten. Und neugierig kam auch der zu Jesus und wurde von ihm überwältigt, so dass er ausrufen konnte, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Eine Kettenreaktion des Glaubens hat das Zeugnis von Johannes dem Täufer ausgelöst. Und so ging diese Botschaft von Jesus weiter durch die ganze Region und später auch noch nach seinem Tod und seiner Auferstehung durch ganz Judäa, Samaria und bis heute durch diese Welt. Bis heute hat unsere Welt, bis heute haben wir Menschen dieses Evangelium nötig. Und wir brauchen es genauso nötig wie die Menschen damals. Und wer kann schweigen, wenn er selbst das Wunder der Vergebung erlebt? Wer kann es für sich behalten, dass er von einer zerstörenden Macht des Bösen frei wird? Von Sucht und Sehnsucht? Dass die Trennung von Gott durchbrochen ist? Und er oder sie Frieden mit Gott und Glauben an Jesus gefunden hat? Vielleicht, hoffentlich, hält es auch uns dann nicht mehr auf unseren Plätzen. Der Maler Matthias Grünewald hat auf dem berühmten Ieseneimer Altar im Elsass eine fürchterlich zerschundene Christusgestalt am Kreuz gemalt. Und daneben steht Johannes der Täufer. Mit einem überlangen Zeigefinger weist der hin auf die Mitte dieses Altarbildes. Dieser ist's, Jesus, das Lamm Gottes, der Heiland der Welt. In Jesus liegt die Zukunft dieser Welt, wie auch die Zukunft unseres Lebens. Da kommt unser Glaube auf die Beine, mit einem langen Zeigefinger deutlich hinweisen auf den Mann am Kreuz, der auch auferstanden ist, und leben mit einer überfließenden Freude und Kraft für uns und mit uns bereit hat und in unsere Wirklichkeit bringt. Hier ist die Lebensmitte und das schon vorweggenommene Ziel. Deswegen können und dürfen wir mit einstimmen, wenn der Herr mich befreit und mein Leben übernimmt und mich einfügt in seinen Plan. Dann muss ich Zeuge sein und reden, einfach weil es stimmt. Gott, der Herr, hat Großes unter uns getan. Amen. Und der Friede, der mit Jesus Christus gekommen ist und der Menschen und diese Welt verändert, der gestalte unser Leben und bewahre unsere Herzen und Gedanken und halte uns fest bei Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns miteinander singen Lied 56, die Verse 1 und 2 und 4 und 5.
Thank you.
Freundlichkeit trag seinen Frieden in die Zeit, weil Gott in tiefer Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein. Schlägt dich der Menschen Widerstand, denn noch zugewandt.
Lasst uns miteinander beten. Herr unser Gott, am Anfang dieses neuen Jahres sind wir wieder bei dir, mit unseren Hoffnungen, mit unseren Erwartungen und unseren Plänen. Lass unsere guten Vorsätze gelingen und erinnere uns tagtäglich daran, dass wir mit dir immer auf dem richtigen Weg sind. Lass alles Gute dazu dienen, dass wir im Glauben fest, in der Liebe brennend und in der Hoffnung zuversichtlich werden. Vergib uns, wo wir versuchen, unseren Lebensdurst ohne dich oder an dir vorbeizustillen. Bewahre uns davor, dass wir uns mit Unechtem oder mit Falschem zufrieden geben. Schenk uns den Blick für das Wesentliche. Lenke unseren Blick immer wieder von Neuem auf dich und auf das Leben der Ewigkeit, zu dem du uns berufen hast. Herr, lass dieses neue Jahr ein Jahr in deiner Nähe und unter deinem Geist sein. Lass uns zurückkommen zu einem Leben in Gelassenheit, in der Nähe der Menschen und in der Freiheit, einander zu begegnen und fröhliche Gottesdienste miteinander zu feiern. Schenke den Erkrankten, vor allem auf den Intensivstationen der Kliniken, Heilung. Bewahre die, die ihnen beistehen. Gib dem Pflegepersonal Kraft und Liebe für die so oft überfordernden Aufgaben. Begleite die Forschungsarbeit der Virologen und Mediziner. Schenke Akzeptanz für die gesetzlichen Regelungen unserer Politiker und lass Verstand vom Himmel auf die regnen, die sich noch immer hilfreichen Entwicklungen versperren. Nimm dich derer besonders an, die sich nicht vom Alten lösen können, die angstvoll diesem neuen Jahr entgegensehen, weil sie kaum Perspektiven und so wenig Hoffnung haben. Du bist ein Gott, der die Gemeinschaft mit seinen Kindern sucht und gestaltet. Du redest uns an und hast durch die biblischen Zeiten hindurch immer wieder gesagt und gezeigt, wer du bist. Die Worte, die du uns sagst, sind Leben und leiten uns an, im Glauben zu bleiben. In dieser nachweihnachtlichen Zeit möchten wir von dir gerne die Worte hören, die uns auf Jesus hinweisen und die unserem Glauben Inhalt und Gestalt geben. Zu dir, himmlischer Vater, beten wir gemeinsam im Namen deines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn, und wir stehen dazu, wenn möglich, auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander singen Lied 394, die Verse 1 bis 3 und 5, nun aufwärts froh den Blick gewandt. Unter dem Segen unseres guten Gottes lasst uns in diesen Tag und in jeden Tag unseres Lebens gehen. Unser Herr Jesus Christus, der verspricht, ich bin bei euch alle Tage, er schenke dir, was du im Leben brauchst. Er gebe dir Augen, die erkennen, was andere bewegt. Er befähige deine Hände, aufzugreifen, was dem anderen gut tut und hilft. Er lenke deine Worte, dass sie andere Jesus näher bringen. Er begleite und stärke auch deine Schritte, auf Höhen und in Tiefen. Sein Geist wirke in dir und durch dich. Seine Hoffnung und seine Liebe bestimme dein Reden und Schweigen, und sein Friede bewahre deine Gefühle und Gedanken. Er halte seine Verheißungen wach in deinem Herzen und schenke dir Erfahrungen ihrer Erfüllung. So segne dich und behüte dich der Herr. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Platz. Kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie bewahrt. Gesegneten Sonntag.